Audio Now.
Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft.
Aber das letzte Mal, das war sehr lustig, da stand ich erst vor dem militärischen Sperrgebiet. Das sah so ein bisschen aus wie Area 51 in den USA, wo die Aliens gefangen gehalten werden.
Und mit Mike Kleiss.
Für die Läuferinnen und Läufer, die viel machen, macht es auch mal Sinn, so wirklich auch mal Gas rauszunehmen. Lieber Alex, wir werden heute der Sonne hinterher quasi fahren, laufen vielmehr. Ich renne, du läufst, wie immer. Und es geht um das schöne Thema Laufen im Urlaub und Strecken und was man so machen kann und warum es sinnvoll ist, im Urlaub durchzulaufen oder vielleicht aber auch ein kleines Päuschen einzulegen, je nachdem. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich werde sogar in den Urlaub fliegen und zwar in 11 Tagen.
Du bist ein Jawohl, Fuchs.
Ja. Passt doch, oder?
Bei Füchsin. Mir wird es noch ein bisschen dauern, ja. Füchsin. Entschuldigung, Füchsin. Natürlich. Ach, natürlich. Oh, Gender, hallo, Gender.
Mike.
Oh, ich bin wieder, tut mir leid. Also, was sagt die Läuferin im Urlaub? Ja, laufen, ja oder nein?
Unbedingt laufen. Ja. Klar, warum nicht? Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun.
Sowieso mein Credo, aber es gibt ja Leute, die sagen, ach, Urlaub, komm, da brauchst du auch mal Füße hoch und dann musst du auch mal ein bisschen regenerieren, da muss man sich auch mal gut gehen lassen. Es gibt tausend Argumente, nicht zu laufen übrigens. Also für die, die da draußen sind. Ich habe dafür nicht so viel Verständnis. Aber nein, Spaß beiseite. Ich finde es tatsächlich auch eine super Sache. Vor allen Dingen dann deshalb, weil man ja einfach Laufschuhe und Shirt und Hose und so einfach mitnehmen kann. Und man kann tolle Sachen machen im Urlaub. Vor allen Dingen ist es abwechslungsreich und auch mal neue Wege zu gehen, finde ich sowieso per se eigentlich eine ganz gute Sache, bildlich gesprochen. Und auch neue Laufwege zu finden, finde ich einfach wunderbar. Es ist ein anderes Laufen im Urlaub. So viel kann ich sagen. Jedes Mal, wenn ich im Urlaub laufe und ich bin irgendwo in einem anderen Land, dann sind auch andere Eindrücke zum Beispiel da und auch andere Herausforderungen schreckenweise. Und das tut mir total gut. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist das nicht anders als bei dir. Also ich kann es mir nicht vorstellen, im Urlaub nicht zu laufen. Das hat rein Gefühlsgründe, aber es hat auch rein Wissensgründe. Die können wir ja gleich nochmal im Laufe des Podcasts besprechen oder in der Folge. Da gibt es ganz handfeste Argumente. Da müssen wir nicht nach Gefühl gehen, sondern können einfach schauen, was bedeutet das, nicht zu laufen. Und für mich ist es auch eine Form, sich ein Land, eine Stadt, eine Gegend neu zu erschließen. Und wie du sagst, ich laufe auch ganz anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem meinem Fall auf die Kanaren fliegen werde, wo ich einen großen Teil meiner Jugend in den Ferien verbracht habe und auch ein bisschen Freunde habe, Spanier, die ich da kenne und besuche. Und da laufe ich anders als jetzt in Hamburg. Natürlich erstmal, weil es da einen Strand gibt, an dem ich laufen gehen kann. Das ist wunderbar. Also barfuß am Strand in so einer seichten Brandung zu laufen, wie es da in großen Teilen herrscht, ist ganz was anderes als in Hamburg über Straße und Asphalt zu rennen natürlich. Und es ist auch von den Eindrücken etwas anderes. Also wenn du dort losläufst, hast du auch Berge natürlich. Du hast eine ganz andere Landschaft. Die Stadt Las Palmas, in der wir sind, ist für mich zwar bekannt, aber auch unbekannt. Und dann kannst du loslaufen, lernst Ecken und Kanten einer Stadt kennen, die du vielleicht so nicht kennenlernen würdest. Und tust noch was für dich und deinen Körper. Das ist also für mich im Urlaub die perfekte Kombination. Und dann packe ich auch noch die Yogamatte ein, aber nicht um Yoga zu machen.
Boah, warte mal, wir haben doch neulich erst drüber gesprochen, über Yoga und so.
Ja, aber ich nutze ja nicht zum Yoga, ich brauche sie nur als Unterlage.
Ich habe gedacht, ich hatte hart Hoffnung, dass du vielleicht langsam, aber sicher dann doch auf den Trichter kommst und dich dem Renner ein bisschen näherst, der auch Yoga macht und Stand-Up-Paddling und den ganzen Quatsch. Aber es war ein bisschen viel Hoffnung wahrscheinlich.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber diese Yogamatte wird kein Yoga erleben. Die ist mehr so als Unterlage für solche Dinge wie Sit-Ups, Push-Ups und solche Sachen. Also Muskeltraining. Und das ist ja auch etwas, was man schnell verliert, wenn man nichts macht. Kraft, Muskelkraft.
Ja, Alex ist ja diejenige unter uns, die tatsächlich wirklich dann irgendwie in diese CrossFit-Boxen geht und sich richtig peitscht und irgendwelche Kästen hochspringt und so Sachen. Das ist ja beeindruckend. Also man sieht es ja tatsächlich, wenn man mit dir befreundet ist, das eine oder andere Mal. Und manchmal hast du auch offene Sachen, ne? Ich glaube, bei LinkedIn hast du noch nicht was gepostet.
Bei Insta vor allem, da haben sich jetzt auch einige aus dem Podcast offensichtlich, ich habe es letzte Woche gesagt, dass ich unter dem Handle die_Alex Kraft dort, poste auch meine, worüber wir das letzte Mal in der letzten Folge gesprochen haben, die Kiste, die legendäre, über die wir immer wieder in Andeutungen reden, gepostet. Und die Leute, die es wissen, wissen es.
Absolut, absolut. Gut.
Ich habe mir aber auch in Spanien schon eine Box gesucht. Also ich gehe nicht nur am Strand laufen.
Oh, okay, du organisierst dir deinen Sporturlaub auch, ne? Also beziehungsweise den Sportteil deines Urlaubs, den organisierst du dir richtig.
Aber ich habe 3 Wochen Ferien und wenn ich 3 Wochen nichts mache und dann zurückkomme, dann weißt du, was das heißt.
Dann weiß ich, was das heißt. Ich weiß aber auch, wie wichtig dir die Bewegung insgesamt ist und auch die tägliche Bewegung ist. Und du hast da was sehr Schönes neulich drüber geschrieben beim Stern, also bei Stern Online. Stern.de heißt es. Und zwar darüber, was die WHO sagt. Also was die WHO in Sachen Bewegung sagt. Das fand ich total super.
Das waren diese 30 Minuten.
Ja, genau. 150 Minuten die Woche, 30 Minuten pro Tag, logischerweise, wenn man will. Und dann haben ja viele auch schon irgendwie so diese Hürde, oh Gott, wie soll ich das denn integrieren in meinen Alltag? Und du schreibst dann irgendwie auch ganz fein, dass man das ja auch ruhig über den Tag verteilen kann einfach. Ne? Das Klar. ist ja einfach kein Muss, dass man das am Stück macht. Und 10 Minuten morgens, mittags, abends geht auch. Und eine moderate Bewegung, auch das hat mich so ein bisschen irritiert. Moderate Bewegung kenne ich jetzt nicht so richtig, aber Leute, das ist immer ein Spaß, ne, wenn ich sowas sage. Es gibt irgendwie Leute, die nehmen das echt ernst.
Ich zum Beispiel.
Ja, bestimmt. Gut, also weg von der WHO und 150 Minuten hin zum Urlaub und zum Laufen. Ich kann dir sagen, es gibt eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo die war so augenöffnend, dass ich wirklich seither immer im Urlaub laufe und mir immer meine Schuhe mitnehme und auch immer verschiedene Schuhe mitnehme, weil es einfach auch, keine Ahnung, ich lasse Dinge auf mich gerne, sowieso quasi auf mich gerne zukommen. Und ich weiß, in einem Korsika-Urlaub, das war wirklich fantastisch. Weil ich hatte ein Haus in den Bergen gemietet und bin so ein bisschen in die Falle gelaufen. Und zwar deshalb, weil, kennt jeder von euch wahrscheinlich auch, wenn man dann irgendwie so online bucht, dann sieht das ganz klasse aus, was man da so bucht. Das ist wirklich fantastisch. Und dann hatte das irgendwie, das war immer mein Traum, so ein am Haus, das ich buche, so ein Infinity Pool zu haben. Und diese Bilder waren so fantastisch, weißt du, wo du dann einfach irgendwie so, bist in den Bergen in Korsika und du guckst aufs Meer und du gefühlt schwimmst du auf den Fotos jedenfalls ins Meer. Und das war erschwinglich. Also es war wirklich jetzt irgendwie nicht irgendwie so eine Bonzenbude, sondern es war einfach ein ganz cooles Haus. Und ich kam da an und was funktionierte nicht?
Der Infinity Pool.
Richtig, der Infinity Pool. Da war danach auch nichts zu machen. Der war so irgendwie kaputt, dass ich dann so, okay, alles klar. Meine Überlegung war zu laufen jeden Morgen, weil da wird es morgens auch schon richtig knackig heiß und dann einfach in den Pool zu springen. So, das wäre eigentlich im Grunde genommen dann wäre ich auf dem Lauf-Olymp angekommen, und hätte nichts mehr gebraucht in meinem Leben. Und das wurde mir also hart entzogen. Also was konnte ich tun? Ich konnte einfach noch mehr laufen, vor lauter Frust zumindest die ersten Tage. Und bin dann losgelaufen und hörte es überall knallen. Das war für mich ziemlich irritierend. Und ich lief so durch die Berge, immer an der Hauptstraße entlang und es knallte überall. Und ich war irgendwie echt ein bisschen irritiert, immer mehr irritiert. Und irgendwann hinter einer Kurve tauchte so ein Land Rover Defender auf als Pickup. Und da drauf lag ein riesen Wildschwein. Also war ich gerade irgendwie in die Wildschweinjagd gelaufen und irgendwie pfiffen mir gefühlt die Kugeln um die Ohren. Überall knallte es und so. Das sorgte dafür, dass ich dann doch etwas schneller war, als ich wollte. Was nicht ganz so geil war, weil ich doch merkte, ich bin sehr gehetzt und deshalb auch nicht geil war, weil ich viel zu schnell war. Und das war sehr logischerweise in den Bergen. Es war sowieso hoch und runter. Und ich war irgendwie nach, keine Ahnung, 8 Kilometern oder so, war ich komplett zerstört. Und dann tauchte ein kleiner Kiosk auf. Und ich habe so ein Ritual, dass ich immer irgendwie ein bisschen Geld bei mir habe, wenn ich laufe, also wenn ich längere Strecken laufe.
Sehr clever, das sollte ich auch mal machen.
Und einfach, weil ich hasse es, Flaschen mitzunehmen. Ich war früher auch Team Flasche, also Team Flaschengürtel sogar, bewaffnet bis an die Zähne. Und das habe ich dann irgendwann mal aufgegeben und ich hasse es, mit so zu viel Ballast zu laufen. Und deshalb habe ich immer irgendwie ein bisschen Geld dabei. Ich bin in den Kiosk eingefallen und habe mich erstmal komplett mit Wasser versorgt und habe das nämlich reingeschüttet, ohne Sinn und Verstand. Aber es musste sein und bin dann zurückgelaufen. dieselbe Strecke und es knallte wieder. Aber es war wunderschön, weil du einfach von jedem Punkt auf dieser Strecke den Blick aufs offene Meer hattest, hochgelagert und dann einfach wirklich so die, du, war auch lustig, weil du irgendwie dir ständig die Kakteennadeln aus dem Stacheln aus den Schuhen rausfriemeln musstest, weil die sehr lang und sehr spitz sind und die durchaus auch durch Sohlen durchgehen. Also war eine kleine Herausforderung, aber es war einfach wunderschön und es war einfach ein tolles Klima und ein leichter Wind und es waren irgendwie schon morgens um 8, 25 Grad, aber so trockene Hitze oder Wärme und das Einzige, was mir gefehlt hat, war der Infinity Pool.
Vielleicht hättest du auf deinem Weg noch irgendeine schöne Badestelle entdecken können. Ja, es ist ja auch, was du beschreibst, es ist vielleicht auch die Möglichkeit, neue Reize zu setzen, also jenseits Infinity Pools, aber dass du eben in neuen Gegenden neue Strecken Querschnitte auch läufst. Also da geht es vielleicht mal mehr hoch, mal runter. Es ist ein anderer Anspruch an den Körper durch die Temperatur ganz oft ja auch. Da muss man sich ein bisschen dran tasten. Vielleicht der eine oder andere ist da empfindlich. Mir macht es überhaupt nichts aus. Ich liebe Wärme. Ich hasse ja Winter bekanntermaßen. Wer den Podcast hört, hat es schon vereinzelt von mir gehört, dass ich nicht rausgehe, wenn es kalt ist eigentlich und es mir sehr schwer fällt. Deswegen Spanien ist mein Traum. Und auch da, du kannst in der Stadt laufen. Wie gesagt, Las Palmas ist ja auch nicht so voll touristisch erschlossen wie vielleicht der Süden dann, Las Palomas und Puerto Rico, da wird es ein bisschen schwieriger, aber du kannst in Las Palmas, läufst du am Strand los und bist ganz schnell hinten raus in so einem, auf so einem kleinen Berg, kannst diesen Berg hochrennen, das ist für Hamburgerinnen natürlich ein Highlight, mal einen Berg hochrennen, ganz neue Herausforderung, auch wenn es ein Bayer vielleicht einen kleinen Hügel, einen Sandhaufen nennen würde, aber es ist ein Berg in meiner Wahrnehmung. Ja. Oben ist ein Gipfelkreuz drauf. Man kann auch ein Gipfelfoto machen. Ja, und dann geht es hinten wieder runter. Und das finde ich so, man entdeckt an jeder Ecke was Neues. Die Natur ist auch ein wichtiges, eine ganz andere Natur. Diese trockene Wärme, die haben in der Regel. Und du hast dieses karge Land, das aber auch seine Schönheit hat. Und das letzte Mal, als ich losgelaufen bin, ich laufe dann immer ohne Plan los. Handy habe ich dabei für den Fall, dass ich verloren gehe, dass ich dann mich mit Google Maps oder einer anderen App wieder zurücktasten kann und hoffe auch, dass es dann mal aufgeladen ist, sodass der Akku reicht, um wieder nach Hause zu kommen, was nicht immer der Fall ist. Das mit dem Geld, daran arbeite ich auch noch, dass irgendwie mal 5 Euro in der Tasche sind. Aber das letzte Mal, das war sehr lustig, da stand ich erst vor dem militärischen Sperrgebiet. Das fand ich irgendwie, sah so ein bisschen aus wie Area 51 in den USA, wo die Aliens gefangen gehalten werden. Da habe ich mich so 10 Minuten am Zaun rumgetrieben. Links von mir ein wunderschönes Meer, wunderschöne Brandung. Da hättest du jederzeit ins Wasser springen können, haben auch welche gemacht. Das war mehr oder minder dann auch FKK-Bereich. Also Läufer sind losgegangen, haben einfach die Klamotten ausgezogen, sind ins Wasser gesprungen. Ganz, ganz großartig. Zwischen den Steinen Krebse und dann läufst du weiter und dann stehst du auf einmal vorm Knast von Las Palmas. Das ist dann wieder ganz ein anderer Eindruck. Also ist total aufregende Stadt so kennenzulernen. Dann läufst du auf der anderen Seite zurück, kommst am Kreuzfahrtschiff-Terminal vorbei, wo die AIDA steht, wo sie gerade mit so Segways runterrollen oder E-Rollern. Und das ist interessant. Ich erschließe mir Städte gerne so. Und warum sollte ich im Urlaub keinen Sport machen, wenn ich weiß, dass mir Sport gut tut? Das ist für mich die Grundfrage.
Ja, total. Aber ich denke auch, dass gerade dann, also ich nutze es mittlerweile wirklich, ich informiere mich teilweise dann doch so ein bisschen mehr, wenn ich in den Urlaub fahre, wo denn die besten Laufstrecken sind oder je nachdem, in was für einem Training ich mich befinde übrigens auch, was kann hilfreich sein, um mein Training zu unterstützen. So, ne? Da geht es dann wirklich so ein bisschen in Richtung Halbmarathon, Marathon-Training. Da helfen Berge zum Beispiel einfach auch ganz gut oder eine gewisse Höhe, ein gewisses Höhentraining sogar über einen längeren Zeitraum hat mir immer total gut getan. Dann wird es aber auch manchmal anspruchsvoll. Aber es ist auch total völlig cool. Mittlerweile gibt es ja einfach auch genug Apps, Strava und Co., wo du mal genau gucken kannst, was für Laufstrecken gibt es in der Nähe, welche sind schon mal gelaufen worden, ertestet worden, wie auch immer. Und die sind da teilweise auch wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Hilft mir auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich ja vorhin schon gesagt, lasse ich die Dinge gerne auf mich zukommen. Und Städte erlaufen, ja, das ist in der Tat auch so ein Mittel, das ich gerne nutze, vor allen Dingen bei Städten, die ich nicht so gerne mag.
Berlin. Welche zum Beispiel? Ja, Berlin.
Berlin ist die Hölle für mich. Immer schon gewesen. Berlin war für mich immer einfach die Hölle. Und ich habe irgendwie so Nullbindung zu unserer Hauptstadt. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ich kriege da gar kein Gefühl für. Sie ist für mich einfach zu groß, sie ist zu schnodderig, zu unfreundlich, zu dreckig und zu laut. Und Das war aber immer schon so. Ich liebe Großstädte, aber Berlin war für mich immer strange. Und jetzt irgendwie, wo alles irgendwie Englisch redet, also du kannst ja, es ist ja ganz egal, wohin du gehst, irgendwie, weil man irgendwie glaubt, dass Berlin so wahnsinnig hip ist und so wahnsinnig central und so wahnsinnig urban, redet jeder Englisch. Ich komme gar nicht klar. So,
ich und merke dann muss, das.
Ja, ja, ist wirklich, ich hate Berlin hart ab gerade, merke ich, aber es ist auch wirklich besser geworden, seit ich da laufe. Und seit ich mir dort meine Laufstrecken, ja, keine Ahnung, rausgesucht habe oder erlaufen habe. Und also ich habe dann meistens irgendwie so ein Hotel irgendwo in Prenzlauer Berg und dann ist es ganz schön, irgendwie Schönhausallee durchzulaufen, nach Pankow, durch Pankow durch, Richtung Niederschönhausen, Hohenschönhausen heißt es, glaube ich.
Hohenschönhausen, genau.
Also da kannst du richtig weit laufen und dann läufst du halt eben durch den ehemaligen Osten und du hast einfach eine andere, ja, es ist urban, es ist dann aber wieder viel Natur, da gibt es einen sehr, sehr schönen Schlosspark, glaube ich, Pankower Schlosspark. Und das ist strange, weil im Sommer habe ich das mal, also das war für mich ganz komisch, laufe ja meistens ohne Kopfhörer und bin dann irgendwie durch Zufall in diesen Park reingelaufen und dann ist es wirklich so, du läufst rein, vorher war irgendwie total Amok. Laut, Sirenen, keine Ahnung, ist richtig halt Großstadt Berlin. Dann läufst du in diesen Park rein und plötzlich ist das wie abgeschnitten. Du hörst nur noch Vögel zwitschern, du hörst, keine Ahnung, dann dieser kleine Bach, der da durchläuft, dann läufst du über so eine Brücke, da fehlt irgendwie nur noch der Delfin, der über diese Brücke springt irgendwie und durch den Regenbogen durch. Ganz krass, irgendwie sehr, sehr harmonisch alles. Und du hörst nichts mehr von dieser Großstadt. Und du läufst aus diesem Park raus und zack, hast du schon wieder genau die Szenerie Großstadt. Also schon irgendwie ganz cool. Und diese ganzen Seen um Berlin drumherum. Also klar, ich habe dann oftmals, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich mir dann irgendwie ein Auto gemietet, irgendwie hier so ein Carsharing-Ding und bin rausgefahren und bin dann irgendwie um einige Seen rumgelaufen, was auch wunderschön sein kann. Und da bin ich auch das eine oder andere Mal mit dem Kollegen Hajo Schumacher gelaufen, der mich da verführt hat und gesagt hat, komm doch mal mit, ich zeig dir mal so meine Laufstrecken.
Okay, der kennt sich aus.
Der kennt sich total aus. Und das war richtig fantastisch, weil der dann irgendwie mich dann gelotst hat und dann sind wir in den See gesprungen, haben hinterher noch, ich glaube, irgendwo noch einen Kaffee getrunken an irgendeinem Restaurant, irgendwas, keine Ahnung, sind da wieder ins Auto gestiegen. Aber halt einfach haben dabei gequatscht und es war wunderschön. Also so Sachen gehen halt auch und das kann auch Urlaub sein.
Ja, Urlaub kann ja auch ein Kurzurlaub sein, natürlich auch ein Wochenende oder eine Dienstreise mit einem anschließenden Wochenende gibt es ja auch manchmal, dass man diese Gelegenheit hat, wenn es der Arbeitgeber erlaubt oder du es dir erlaubst. Ja. Das ist ganz klar und eine Städtereise ist ja auch, ich habe London auf diese Art und Weise mir mal erlaufen, da gibt es ja auch Themse lang, kannst du ja wunderbar laufen und das ändert sich ständig irgendwie und ich war immer nur am Gucken und ich musste schon fast aufpassen und mich neu konzentrieren, dass ich nicht in irgendwelche Gullis falle oder reintrete und mich verletze oder vom Bordstein kippe, keine Ahnung. Man muss dann auch mal stehen bleiben und diese Aha-Momente, das weiß man ja aus der Forschung auch, die sind wirklich richtig gut für den Kopf. Also wenn du so einen Naturmoment hast, wo du sagst, hey, das Meer, das da so ranrauscht oder der Baum, der so schön blüht, dieses kurze Innehalten, bewusst machen, dieses Aufblicken, das ist jetzt besonders. Das ist sehr bereichernd für deinen Kopf und deine Stimmung. Und wenn du das kombinieren kannst mit so einem Erkunden einer Stadt, ist das doch wunderbar. Und ganz oft war es dann auch so, dass ich durch Gegenden gelaufen bin, wo ich wie du so auch dieses Gefühl hatte, eigentlich mag ich es ja auf den ersten Blick nicht. Und dann bin ich losgelaufen, durchgelaufen, habe Ecken entdeckt, die zwar morbide waren auf eine Art und Weise, auch ein bisschen runtergekommen, aber ich mag solche Ecken dann am Ende plötzlich. Ja. Ich liebe Berlin. Also ich bin das krasse Gegenteil. Ich liebe Berlin. Auch da, ich seit klein auf, mein Onkel hat da früh im West-Berlin damals noch gelebt. Und ich habe so schöne Erinnerungen an Berlin, vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich liebe es. Ich bin am kommenden Wochenende in Berlin. Ich freue mich drauf und ich gehe dann auch gerne in abgefahrene, etwas andersartige Restaurants und ich mag das. Mhm. Und da packe ich die Laufschuhe ein vermutlich und dann geht's los.
Ja, das ist tatsächlich wirklich so, dass ich auch, ich glaube in der nächsten Folge wollen wir auch mal nochmal über Schuhe sprechen, aber ich habe immer Schuhe dabei, mit denen ich beides kann, laufen irgendwie mal, irgendwie eine, keine Ahnung, je nachdem wie ich Bock habe und dann kann ich die Schuhe trotzdem weitertragen irgendwie, um zu arbeiten. Genau. So, ne? Also ich brauche gar nicht so wahnsinnig viel Equipment. Viele von euch, die denken jetzt irgendwie, ja, der Kleister hat auch eine Macke irgendwie mit seinen ganzen Laufschuhen.
Das heißt ja nicht, dass du sie einpackst.
Richtig. Es reicht auch manchmal ein paar. Ich kann mich auch reduzieren, sozusagen.
Oh, Minimalist. Ja. Mike, der Minimalist.
Ja, absolut. Absolut. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das kann. Auf der anderen Seite, und das ist auch sowas, was ich ganz, ganz, ganz fantastisch fand, bei den Laufstrecken im Urlaub, beziehungsweise auch in Gegenden, die zwar bekannt sind, wo man aber nie vermuten würde, dass sie nun wirklich richtig toll sind. So ging es mir mit New York und im Central Park. Ich dachte immer so, wow, okay, so ein bisschen Klischee irgendwie auch, wenn man dann nur läuft und wenn man dann auch den New York Marathon läuft und sich ein paar Tage vorher da ist und dann eben so einfach auch Central Park mal erkundet, weil da ist ja dann noch das Ziel.
Ja.
Dann ist das, und wenn du jemanden hast, und das hat mir sehr geholfen oftmals, der sich damit auskennt, und das war bei mir der Fall, ein Riesenglück, dass ich ihn hatte, weil der mir so ein paar Strecken, so eine Strecke gezeigt hat, die dann unter anderem durch den Central Park führte, zurück zum Hotel. Und das war wunderbar. Also man hat, plötzlich versteht man, was für ein Geist in diesem Central Park liegt und wohnt. Und auch, ja, wenn du weißt, ein paar Tage später nur, wirst du hoffentlich, wenn alles gut geht, beim Marathon da auch wieder reinlaufen in den Central Park und ins Ziel und finishen. Das ist schon sehr, sehr, sehr besonders und ich habe das nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wie Leute gedacht haben, wenn sie gesagt haben, ja, musst einen Marathon laufen, wenn, dann in New York und wenn, dann musst du ein paar Tage vorher da sein und Central Park ist so toll und am Hudson entlang zu laufen, ist wundervoll und da gibt es 1000 Möglichkeiten und ich dachte immer so, ja, okay, gut. Ich finde aber auch Frankfurt Marathon ganz okay und Hamburg und Berlin, obwohl ich Berlin nicht mag, aber den Berlin Marathon mag ich. Aber es hat eine andere Qualität. Es hat echt eine andere Qualität. Dieses New York ist ein verrücktes Ding.
Genau.
Und dieses Central Park ist wunderbar zum Laufen.
Naja, aber in Wahrheit ist es ja auch außerhalb des Central Parks unglaublich schwierig zu laufen in New York. Also du hast die Straßen sind voll, du hast den Verkehr, die Unfälle, dass Fußgänger oder Läufer auf und Läuferinnen auf Zebrastreifen, Ampeln und Ähnlichen angefahren werden, ist hoch. Also es ist nicht so das Umfeld. Du musst ja auch alle jeden Block warten und ich habe ja da gelebt einige Jahre. Wenn du laufen gehst, dann gehst du in den Central Park oder am Hudson River oder am East Side, East River. Das kannst du machen, das ist auch sehr schön, aber der Central Park ist einfach auch so eine, du gehst da rein und auf einmal zwitschern die Vögel. Das ist ja auch so eine Stille, die man in der Stadt nicht vermutet. Man hört zwar dann noch die Feuerwehr und die Polizeisirenen, alles klar, aber es ist plötzlich eine Stille, die Stadt sonst nicht ausstrahlt. Und das gehört ja auch dazu zum Laufen und das gibt einen ganz neuen Ton und Rhythmus vor in diesem Moment. Ich liebe den Central Park, ich habe da Stunden einfach nur auf der Bank gesessen. Und wenn man ihn auch so ein bisschen erkundet, wie du ja auch beschrieben hast, wenn man jemanden kennt und öfter mal da ist, ist das großartig. Und ich liebe die Stimmung, die da unter Läuferinnen und Läufern herrscht. Die ist eine ganz, ganz andere, als sie oftmals hier zum Beispiel, wenn du an die Alster gehst, ist das ja ein relativ, okay, wie schnell läufst du die 7-Kilometer-Geschichte und auch so ein bisschen Schaulaufen. Dieses Gefühl hatte ich im Central Park nicht. Dort waren Menschen aller Firmen, Größe, Hautfarben, wie auch immer, fit, unfit, trainiert, nicht trainiert, unterwegs. Und es war ganz oft so dieses gegenseitige Zunicken und auch Anfeuern vorhanden, in dem Sinne, hey, du bist hier und du machst was. Das ist toll. Und wir sind hier eine Community, wir haben hier Spaß, wir sind, unser gemeinsames Ziel ist, uns sich zu bewegen. Und los geht es. Es gab auch morgens im Central Park, da war ich ein, zwei Mal, hat ein Arzt, kostenlose, der ist Orthopäde in den USA, in New York, der hat kostenlose Trainingseinheiten für Läuferinnen und Läufer angeboten. Da bist du dann morgens um 6 quasi zum Sonnenaufgang, hast du dich im Park irgendwo getroffen und hast dann Übungen gemacht zur Stärkung der Muskulatur, der Kniegelenke und all diese anfälligen Stellen war. Als Gruppe, das war ein großer Spaß. Und auch da konntest du dich anschließen, wenn du nur kurz in der Stadt warst. Das steht im Internet, der hat ein Newsletter. Da kann man hingehen, da muss man sich nicht anmelden, musst einfach da. Und damit bist du dann auch gleich in einer Community, weil man schwätzt dann, Amerikaner sind ja sehr anders als ihnen nachgesagt wird, sehr kommunikativ erstmal. Mhm. Und sie nehmen dich auch gerne in ihrer Mitte auf. Und wenn du so eine gemeinsame Idee hast, also Läufer und Läuferinnen verstehen sich ja dann auch auf einer Ebene. Ich habe das immer geliebt. Und das vermisse ich richtig. Diese Läufe im Central Park, oben um das Wasserreservoir. Ah, großartig. Wir müssen noch mal eine Folge über die schönsten Strecken dieser Welt machen, die wir kennen und wo wir mal laufen wollen. Traumstrecken.
Sehr, sehr gerne. Ich könnte einige wirklich gute Tipps, glaube ich, geben. Weil wenn man die Schuhe dann doch mit hat, und jetzt kommen wir auch gleich zum wissenschaftlichen Teil vielleicht noch, ist der eins wirklich fantastisch, nämlich dass du so viele Eindrücke haben kannst, die du auch übrigens nicht hast, wenn du mit dem Auto irgendwo in der Stadt unterwegs bist, sondern das geht eben nur mit dem Laufen. Ob das jetzt die Community im Central Park ist oder ob das die Wildschwein-Situation in Korsika ist. Oder, ach, da gibt es so viele vergleichbare Sachen. In der Bretagne laufe ich sau gerne. Wenn es dann mal in die Natur gehen soll, mit anderen Böden zum Beispiel, dann geht es auch tatsächlich in Österreich, was ich wahnsinnig schön finde. Um Salzburg rum gibt es ganz viele tolle Strecken, die ich schon gelaufen bin. Da ist es dann so ein bisschen mehr der Split oder Gravel oder so. Aber es gibt wirklich überall und auch in der Schweiz, in Zürich, an der Mimmat entlang, bist du, glaube ich, auch schon gelaufen. Da sind wirklich ganz, ganz tolle Strecken. Und das wirklich dann, das ist safe so. Deshalb laufe ich unter anderem auch so unfassbar gerne, weil man einfach so viel erleben kann. Also wenn man die Augen offen hat dafür und wenn man irgendwie auch affin ist und das zulassen kann, dann findest du ganz tolle Geschichten und Begegnungen auf diesen Strecken. Ob es die Bauern sind, die das Feld gerade irgendwo in Spanien bestellen oder die Weinbauern in Italien. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz vielfältig. Das erlebst du einfach wirklich nur, wenn du unterwegs bist und nicht mit dem Auto irgendwo stumpf von A nach B fährst oder dich einfach irgendwo an den Hotelstrand legst. Fair, wer das braucht, ist total, soll das unbedingt machen. Aber ich glaube, wenn man wirklich was erleben will, der muss laufen oder rennen, je nachdem.
Aber das mit dem Strand kann man ja auch dann danach machen. Also so ein Lauf, eine Stunde mit allem drum und dran, eine Stunde 10, einmal duschen, einmal was trinken. Und danach habe ich immer noch gefühlt bei Tageslicht 8 bis 9 Stunden, selbst wenn ich morgens lang schlafe, in denen ich am Strand liegen kann. So viel Sonne ist ja eh nicht gesund, also ist das doch eine perfekte Mischung mit halbwegs angezogen, großen Teil des Körpers vielleicht eher mal geschützt, durch die Sonne zu laufen und statt sich so zu erlaufen. Das ist ja, der Fakt ist ja wirklich, laufen kannst du überall und du packst die Schuhe ein, wie du ja sagst, du musst ja noch nicht mal andere Schuhe anziehen. Wenn ich jetzt hier an meine Füße schaue, ich habe ein paar Turnschuhe an, mit denen könnte ich auch laufen gehen. Überhaupt kein Problem und die sind immer noch schick, die trage ich auch so zur Jeans. Mhm. Deswegen, also das Gepäck ist minimal, für eine Frau kommt noch ein Lauf-BH dazu und das war's, ein T-Shirt und fertig, kurze Hose. Das ist keine Plastiktasche voll, die du mitnehmen musst, um irgendwo laufen zu können. Auch für andere Sportarten, also mein Mann fährt ja Rennrad, der kann sich dann natürlich, der hat sich jetzt auf den Kanaren rausgesucht, einen Rennradverleih. Der zahlt, glaube ich, 9 Euro pro Tag und hat dann ein Rennrad, mit dem er in die Berge fahren kann. Oh, auch neue Eindrücke, weil er kommt aus Hamburg ja auch und fährt immer so übers platte Land. Da sind Berge und da entkommst du dem Berg gar nicht. Also da geht's rundherum hoch. Mhm. Und das ist doch toll. Also auch der kennt dann Ecken, von denen viele andere noch nichts gehört haben, weil er natürlich auch eine weitere Strecke zurücklegt, anders als Läufer. Das ist so ein bisschen noch der Unterschied.
Aber lass uns kurz zur Wissenschaft kommen. Also deshalb bist du ja auch unter anderem da. Was passiert denn, wenn man tatsächlich mal eine längere Zeit nicht läuft oder sagt, komm, ich mache jetzt einfach mal wirklich den faulen, komplett faulen Lenz im Urlaub. Was sagt die Wissenschaft, wie schnell man da tatsächlich einfach auch die Form verlieren kann? Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass viele da tatsächlich einfach auch so ein bisschen in die Falle laufen. Zumindest kenne ich einige, denen das passiert ist. Ich war da bisher immer frei von. Und umgekehrt aber auch vielleicht auch nochmal, man ist manchmal auch zu motiviert im Urlaub, das habe ich auch schon festgestellt, so dass man da so ein bisschen overpaced. Aber nochmal ganz konkret, warum empfiehlt es sich vielleicht einfach auch regelmäßig weiter durchzulaufen?
Naja, weil es einfach überraschend schnell geht, dass der Körper seine Basis verliert, in diesem Fall seine Fitnessbasis. Das ist bezogen auf die Kondition ganz schnell, nach 14 Tagen ist das echt eine Katastrophe, schon viel abgebaut, großer Teil. Dasselbe gilt für die Muskulatur. Die baut nach 14 Tagen dramatisch ab. Und wenn ich jetzt sage, ich bin 3 Wochen im Urlaub, ist das einfach ein Verlust an Muskelmasse und an Kondition. Und zwar richtig grundsätzlich. Das ist bei der Kondition dramatisch, bei den Muskeln auch schon stark, aber nicht ganz so stark. Deswegen kann es nur im Interesse sein, auf Stand zu bleiben, zumindest irgendwie einen Level zu finden. Man muss ja, ich finde, man muss es nicht steigern, wenn man vorher schon einen ordentlichen Mount an oder Menge an Sport getrieben hat, muss man das ja im Urlaub nicht nochmal steigern. Aber man sollte schon versuchen, es zu halten zumindest und nicht abzustürzen. Der Körper braucht ja auch die Bewegung, der ist es ja gewöhnt. Also mir geht es so, wenn ich einen ganzen Tag im Büro habe, heute ist so ein Tag, und den ganzen Tag sitze und mich nicht bewege, dann beginnt es mir abends alles weh zu tun. Und das würde mir am Strand auch nicht anders gehen. Dann habe ich so das Gefühl, die Knie ziehen, also vom Sitzen Schmerzen haben oder vom Liegen dann Schmerzen haben. Das kenne ich, dieses Gefühl. Und das ist jetzt nicht einfach Einbildung. Das ist wirklich so, die Muskeln verkrampfen ein bisschen. Sie verlieren die Elastizität. Sie brauchen ihren Auslauf. Das ist einfach so. Wir sind, auch wenn es viele nicht gerne hören, wir sind dann doch näher dran an den Genen unserer Urahnen, und die waren Jäger und Sammler und die mussten laufen, und um die Funktion des Körpers aufrechtzuerhalten, brauchen wir diese Bewegung. Entziehen wir sie ihm, wenn wir sie ihm vorgegeben haben, wird es schmerzhaft spürbar. Es gibt auch ja das Phänomen, gepaart dann im Urlaub, essen Leute ja und ernähren sich ja auch oftmals sehr viel schlechter, als sie es vielleicht sonst machen, gönnen sich mal was. Und dann kommen sie aus dem Urlaub zurück und dann gehen sie, wenn durch Zufall, vielleicht dann doch mal zum Arzt und haben eine Blutprobe und wundern sich, oh, meine Blutwerte, Entzündungswerte, Cholesterine, Blutfette, was es da alles so gibt, sind auf einmal schlecht. Das ist ein Phänomen, das man kennt. Und es gibt auch das Phänomen des Urlaubsherzinfarktes. Ich möchte jetzt keinem Angst machen, aber dies gibt es, dass Leute, weil sie sich so schlecht ernähren, so wenig bewegen, ein bestehendes Problem, ein Grundproblem durch dieses Verhalten verschärfen im Urlaub und dann einen Herzinfarkt im schlimmsten Falle leiden. Ich glaube, der Hauptdarsteller von The Sopranos hatte man das nachgesagt. Der ist im Urlaub in Italien tot umgefallen mit einem Herzinfarkt. Da ging man davon aus, dass es auch damit zu tun hatte, dass er die Tage sehr fetthaltig geschlemmt hat und genau das gegessen hat, was er hätte nicht essen sollen noch. Also der hatte ein Grundproblem, dann kam das drauf und das führte zur Krise. Das kann passieren. Deswegen, wir sind Bewegungstiere. Auch das hören nicht viele gerne. Sie hören nicht gerne, dass sie Tiere sind, aber wir sind Tiere. Und deswegen, wir müssen das machen. Es gibt eigentlich keine Alternative, um gesund zu bleiben.
Interessant, dass du das Beispiel genannt hast. Ich habe mich damals auch bewegt, weil ich die Sopranos geliebt habe als Serie. Okay. Und ja, gut, der war natürlich immer schon auch so ein bisschen, ja, der hatte ein bisschen was auf den Rippen, ja, der Kollege, ne?
Das meinte ich ja mit, der war vorbelastet. Also die Basis hat er schon mal anders gelegt.
Total. Ich denke aber auch, das ist ja das, was uns immer wieder auch umtreibt in diesem Podcast, nämlich das Thema Ernährung und erstaunlicherweise im Urlaub sich was gönnen. Alleine da diesen Begriff finde ich dann irgendwie schon schwierig in dem Zusammenhang, wenn du dir dann alles Mögliche reinpfeifst und Dinge, die du vielleicht einfach normalerweise gar nicht so richtig essen würdest, aber dann gönnt man sich dann eben einfach auch oder lässt auch mal zu, dass man richtig ausrastet in Sachen Essen, Alkohol, was auch immer es ist. Und ich glaube auch irgendwo, das war wahrscheinlich auch legitim. Also ich finde auch, du sagst es ja selber, du hast ja auch deine Cheat Days, wo du dann auch mal Dinge zu dir nimmst, die du vielleicht im Alltag nicht konsumieren würdest, über einen längeren Zeitraum hinweg. Weiß ich auch nicht, finde ich es auch schwierig. Ich habe gerade, wo du sagst, in einem Kurzurlaub, wenn man will, jemanden kennengelernt, der sein Leben komplett umgestellt hat. Der ist so Mitte 60, sieht aus wie Anfang 50 und hat wirklich einfach auch nochmal das, was du auch gesagt hast, Thema Zucker zum Beispiel, ne, komplett weg. Kohlenhydrate stark reduziert, isst morgens schon recht viel Gemüse zum Beispiel. Dann auch zur Mittagszeit gibt er Fleisch, lässt er auch komplett weg. Und das war vorher jemand, der gerne Alkohol getrunken hat, der gerne geraucht hat, der gerne Zucker gegessen hat und so weiter und so fort. Und dann festgestellt hat, mit eben nur diesen 30 Minuten Sport am Tag plus extremer Ernährungsumstellung, also für ihn extrem, für den einen oder anderen vielleicht auch normal, hat der auch jetzt innerhalb von einem Jahr 12 Kilo verloren, ist aber auch insgesamt hat eine ganz andere Ausstrahlung, viel gesünder aus. Ich glaube, für so jemanden würde es wahrscheinlich gar nicht in Frage kommen, auch während des Urlaubs dann tatsächlich komplett alles schleifen zu lassen. Ich glaube, für ihn war es schon ein wahnsinniges Highlight, dass er dann mal so einen Kaiserschmarrn gegessen hat, was ja auch wirklich wahnsinnig lecker ist. Aber mehr Kalorien, glaube ich, als ein Kaiserschmarrn kann man in diesem Leben nicht wirklich zu sich nehmen. Mir fällt da nichts ein. Aber ich glaube, das Thema Ernährung ist ein wichtiges. Das ist einfach wirklich etwas, was auch im Urlaub und im Zusammenhang mit Sport oder nicht oder Sport dann sein lassen. Und auch das Laufen total wichtig ist. Ich habe auch festgestellt, dass sehe ich jetzt gerade mal wieder so eine Phase habe, wo ich mir auch Zucker wieder komplett weglassen möchte und das auch tue. Und ich auch festgestellt habe, komischerweise, dass Fleisch bei mir immer wieder eine immer krassere Rolle spielt im Sinne von nicht essen. Weil ich irgendwie auch, keine Ahnung, ich esse immer weniger Fleisch. Also nicht so, dass ich jetzt mir das vorgenommen habe, sondern irgendwie passiert es gerade. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich dann welches esse, geht es mir nicht so richtig gut. Hätte ich mir ehrlich gesagt vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können. Aber das ist jetzt einfach auch sowas, wo ich glaube, dass habe ich auch immer so gemacht, dass im Urlaub war es eigentlich für mich nur schön, wenn ich so ein paar Rituale trotzdem beibehalten konnte. Und ich habe mich auch unwohl gefühlt, wenn ich total über die Stränge geschlagen habe, weil ich auch so dieser Mythos, ein Glas Wein ist irgendwie doch gesund. Das ist wirklich tatsächlich echt, ich habe nochmal gerade so ein paar Mythen durchgelesen, total Unsinn. Das ist einfach Quatsch, du haust ja halt einfach trotzdem Gift in den Körper,
punktum. Alkohol ist ein Gift, also das ist ohne Zweifel. Das ist, ob du ein Glas trinkst oder drei Gläser. Wenig, also viel Gift, ganz viel Gift und noch mehr Gift.
Genau. Also, also auch diese Mythen, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich finde wirklich, macht ja total Sinn, nicht nur auf die Ernährung zu achten, auch im Urlaub, sondern eben einfach auch wirklich regelmäßig was zu machen. Manchmal aber auch, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, den ich vorhin auch angesprochen habe, finde ich total gut und wichtig, den Urlaub zu nutzen, um mal so ein bisschen zu regenerieren. Also für die Läuferinnen und Läufer, die viel machen, die übers Jahr vielleicht einfach auch wirklich ambitionierte Ziele haben, macht es auch mal Sinn, wirklich auch mal Gas rauszunehmen. Vielleicht nicht mehr gar nicht zu laufen im Urlaub, aber dann auch sehr reduziert. Ich kenne auch viele Profis, die ganz bewusst in dieser Zeit quasi gar nichts machen. Und bei denen, die regelmäßig Sport machen, wie sieht es da aus eigentlich wissenschaftlich? Verlieren die auch so schnell Muskeln und Konditionen?
Ich glaube, kennst du wirklich Sportler, die dann gar nichts ja. machen?
Ja.
Ja, Profis, aber die haben natürlich auch eine höhere Basis. Also wenn du Muskelberge hast, dann baut es ja ab was, dann baut es deine Peaks vielleicht ab und dann ist es aber auch vielleicht im Rahmen der Trainingsplanung auch so. Also die haben dann hintrainiert auf den Höhepunkt und haben die Muskelmasse vielleicht gesteigert und brauchen dann eine Zeit, um, wie soll man sagen, Regeneration auch zu betreiben. Das ist was anderes als Lieschen Müller, du und ich. Bei aller Professionalität, die wir an den Tag legen, wenn wir trainieren, ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Also ich habe zumindest keinen Trainingsplan, der sagt, bis hierhin mache ich jetzt Top-Belastung und baue Muskeln auf und baue Kondition auf und jetzt brauche ich Regeneration, damit auch zum Beispiel so Abläufe, Sauerstoffaufnahme im Blut sich ändern und solche Einflüsse, also Höhe und Dinge sind ja auch manchmal mit einberechnet. Das passiert bei Profis, deswegen ja, die sind dann mal 14 Tage nicht im Training, aber denen tut das auch weh. Die merken das dann auch, wenn sie wiederkommen ins Training. Die haben dann auch ein bisschen was verloren. Manchmal ist es aber auch notwendig, um Müdigkeit rauszukriegen. Also so ein Sportler muss ja dann auf den Wettbewerb hin trainieren, dann hört er aber auch nicht ganz auf den Wettbewerb hin, dann macht er so eine Pause und dann baut er wieder auf. Das sind Steuerungsmechanismen für Training und das wird da genau ausgerechnet und der Trainer oder Trainerin hat das hoffentlich im Blick. Was dich und mich angeht, wir spüren es ja auch einfach und wie gesagt, der Körper trennt nicht danach und sagt, du warst vorher so aktiv und jetzt spare ich mir den Schaden, den das Essen etc. jetzt anrichtet, schreibe ich dir gut sozusagen. Das gibt es nicht. Du hast keine Rechnung mit Plus und Minus, sondern es zählt immer nur der Tag, in dem du bist. Und das ist ein bisschen bedauerlich und ist auch mit Blick auf Altern. Ich weiß, du magst das Wort nicht so gerne. Schüttelst den Kopf, Altern, was ist das? Mit Blick auf Altern etwas, was man im Kopf behalten muss. Es ist ein ewiges Thema. Es ist nicht so, dass man einmal was auftrainiert hat und dann hat man Ruhe. Nein, es geht immer, jeden Tag, es gilt jeden Tag. Und das wird im Alter noch schlimmer. Also ich kann da keine Entwarnung geben. Im Alter muss man noch mehr machen, leider, weil eben der Körper abbaut. Und das Zweite mit der Ernährung, ich finde, wenn man so in diese südlichen Länder reist, wie ich jetzt in Spanien, hat man es ja relativ einfach. Italien auch. Man muss einfach diese mediterrane Ernährung sich aneignen. Das Essen, was die Italiener in dieser reinen Form essen, nicht dieses schon industriell bearbeitete und vereinheitlichte Essen, sondern wirklich Hausmannskost. Das ist eben alles, da spielt Fleisch eine kleine bis gar keine Rolle, das ist auch gut so. Und dasselbe, dann hast du Olivenöle, großartig, literweise. Da kannst du dich reinlegen, das braucht ja auch eine gewisse Menge, um überhaupt die Wirkung zu entfalten im Körper. Und wenn du das machst und nicht zu einem Burgerbrater gehst, wenn du in Spanien bist, sondern sagst, okay, ich lasse mich auf die lokale Küche ein, ich esse dann eben Fisch, schön einfach mit viel Knoblauch, Olivenöl, einem Salat auch mit Olivenöl, das ja ein bisschen eigenen Geschmack hat. Ich weiß, das mag nicht jeder, aber die Leute sollen es probieren und man gewöhnt sich auch dran. Und es gibt auch unterschiedliche Geschmäcker bei Olivenöl noch. Und davon kann man ja auch profitieren. Das ist ja nicht so. Ich empfinde das nicht als Verzicht. Ich empfinde es als Bereicherung, dann eben 10 Fischlokale um die Ecke zu haben. Oder eben auch mal ein Risotto zu essen in Italien. Selbst eine Tortilla ist ja mit Olivenöl angemacht. Dann Eier, weiß man ja auch, sind nicht so schädlich, wie man lange angenommen hat. Das kann man ja auch essen. Und das wieder mit einem Salat, viel Gemüse dazu. Wenn man sich an diese traditionelle Küche hält, dann profitierst du in diesen Ländern ja extrem davon. Da musst du nicht den Fleischspieß essen. Kann man mal essen. Das ist richtig. Es ist ja nicht darum, uns ewig nur enthaltsam zu ernähren. Geht es ja wirklich nicht. Man muss eine gute Mischung finden. Und die gute Mischung ist eben selten Fleisch. Ganz selten Fleisch und Wurst. Das ist für unsere Gesundheit leider nicht gut. Und ich muss zugeben, ich entscheide auch auf Basis der Tatsache, wo kommt das Fleisch her? Wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, und das weiß ich in den allermeisten Fällen bei Lokalen nicht, dann ist es einfach nicht, steht es nicht zur Wahl für mich, dann esse ich es nicht. Ich entscheide das auch in der Kantine hier bei uns im Verlag. Ich habe das für mich, behandle das als, ich nenne das immer Fleisch unklarer Herkunft. Ich möchte schon wissen, wie das Tier behandelt wurde und was das heißt, auch für die Tierhaltung und für die Böden. Weil es geht ja auch um Antibiotika, die drin sind. Und wo kommt das Futter her für diese Tiere? Da sind ja auch Giftstoffe drin und Dünger etc. Alles dieses, das muss ich in meine Rechnung mit einbeziehen bei der Entscheidung, was esse ich. Bei Fisch auch. Bei Fisch allerdings auch mittlerweile.
Oder hast du schon mal In-vitro-Fleisch gegessen?
Nein.
Also Laborfleisch?
Nein, also dann, mein Gefühl ist so, Entschuldigung, geil bin ich nicht auf Fleisch, dass ich dann auch noch irgendwelche Chemie oder wie auch immer hergestellten Fleischersatzsachen essen möchte. Ja. Ja. Das gilt auch bei mir, ich esse auch dieses ganze künstliche Ersatzzeug nicht. Weil wenn du da drauf schaust, also diese ganzen Burger, ja, die bluten und das haben sie diesen Stoff reingemacht, dass wenn du sie anschneidest, es aussieht wie ein echter Burger und auch Blut rausläuft, rote Farbstoff rausläuft. Aber das ist ein Chemiebaukasten. Das ist nicht gesund. Das ist der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben.
Ja, also eins noch ganz kurz. Ich weiß, dass zum Beispiel der eine oder andere Triathlet durchaus diese langen Pausen macht, 2-3 Wochen, länger natürlich nicht. Weiß aber auch, dass die alle ihre Ernährung beibehalten. Also das heißt, die viel, viel mehr als noch vor 10 Jahren sind tatsächlich auf die vegetarische Ernährung umgestiegen oder gar auf die vegane Ernährung umgestiegen. Ich glaube, das sind auch die Zahlen tatsächlich irgendwie jedes Jahr deutlich immer weiter im Plus. Und das hat unmittelbar auch damit zu tun, dass ich glaube einfach, dass Menschen bewusster sind, also die sich das leisten können vor allen Dingen. Ne? Das ist auch wieder so ein echt ein Luxusproblem. Denn nach wie vor funktioniert ja das Supermarktfleisch. Das wollen wir nicht in Abrede stellen. Also funktioniert im Sinne von Menschen kaufen das. Was das Training angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein wirklich nochmal ein Game Changer. Und das gilt eben, das habe ich im Urlaub übrigens auch immer wieder angefangen, wenn ich mal meinen Weg etwas verlassen habe, was die Ernährung angeht. Dann war der Urlaub hilfreich deshalb, weil ich da auch wieder zurückgekehrt bin zur Besinnung eigentlich, wenn man will. Weil man dann einfach auch sagt, du hast jetzt auch mal die Möglichkeit, hier frische Sachen zu essen. Du hast die Möglichkeit, um die Ecke wirklich auch gutes Gemüse oder vor allen Dingen Fisch einzukaufen, wenn du am Meer bist, der eben nicht irgendwo gezüchtet ist, sondern der dann irgendwie wirklich aus dem Meer kommt. Und lauter so Sachen. Und es schmeckt nicht nur anders, sondern es ist direkt für den Körper auch eine ganz andere Geschichte. Und wenn man dann mal einen längeren Zeitraum gecheatet hat, stellst du aber auch wieder fest, wie gut das tut, wenn man dann einfach wirklich mal wieder richtig gute Sachen ist und wie sich auch der gesamte Stoffwechsel und so weiter auch umstellt, ist wirklich krass. Und wenn man dann auch wahnsinnig wenig Fleisch isst, so wie ich in der letzten Zeit, und dann habe ich jetzt irgendwie vor 2 Tagen wieder gegrillt und obwohl es das Lamm vom Bauern hier gegenüber war, hat es mir nicht richtig gut getan, weil ich gedacht habe, boah, also irgendwie passt es für mich dann auch nicht richtig zusammen, wenn du läufst oder spazieren gehst und du siehst irgendwie die Lämmer auf der Weide und dann siehst du sie irgendwie am nächsten Tag auf dem Grill, das ist irgendwie alles irgendwie, das passt für mich nicht richtig zusammen, weil wenn du einfach das auch genießt, so durch diese Landschaft zu laufen und dann packst du dir ein Lamm auf den Grill, das ist irgendwie für mich.
Naja, das ist, aber das ist halt die Realität. Also das ist manchen Leuten offensichtlich nicht so ganz klar, dass das Tier nicht am Herzinfarkt gestorben ist und dass es irgendwo rumgestanden hat und gelebt hat. Bei mir ist es, ich bin auf dem Land groß geworden, meine Großmutter hat regelmäßig unsere Hasen geschlachtet. Ohne Vorwarnung, kam es aus der Schule und dann hing der Hase an der Wäscheleine, hatte keinen Kopf mehr. Also so gesehen, ich weiß, wo Fleisch herkommt. Das war aber gar nicht so sehr der Faktor für mich, zu entscheiden. Ich will das nicht. Mein Mann hat eine Geschichte über Tönnies, die Fleischherstellung, Fleischfabrik, geschrieben. Und danach war klar, dass der in dieser Massenschlachtung im Grunde jeden Tag eine Kleinstadt an Schweinen ermordet und umbringt. Jetzt ermordet ist zu viel, aber umbringt. Mhm. Und wenn man sich diese Dimensionen und Zahlen einmal klar macht, und diese Tiere sind ja alle irgendwo hin transportiert worden, in diesen fiesen Transportern im Stress gewesen, vorher auch nicht gerade artgerecht gehalten, auf diesen Spaltböden getrennt und teilweise in dieser Ochsenhaltung, wo die Mütter dann festgeschnallt werden, damit die sich nicht bewegen, damit die Ferkel da irgendwie nicht Schaden nehmen.
Ja.
Ganz furchtbare Bedingungen und die Ferkel, denen der Schwanz abgeschnitten wird bei lebendigem Leib. Und wenn man sich das einmal so klar gemacht hat, das ist ja nicht einfach, dass das Tier nur geschlachtet wird, sondern die Bedingungen, die dazu führen, dass wie das Tier geschlachtet wird, sind einfach für mich untragbar. Und dann ist es für mich auch die Entscheidung, wenn das Geld knapp ist, das möchte ich gar nicht von der Hand weisen, das verstehe ich, aber dann kann ich auch von mir aus mit Kartoffeln, Salat und Gemüse arbeiten. Ich muss nicht immer, Fleisch ist nicht, es gibt auch billigeres Essen und da gibt es auch gute Rezepte immer online und man kann auch bewusst einkaufen. Es gibt auch mittlerweile Discounter, die Bio-Produkte haben. Es wird jetzt durch die Ukraine-Krise sicher alles ein bisschen schwieriger wieder werden und die Inflation. Es ist ein bisschen mühsam, aber es geht. Du kannst auch günstig gut essen.
Ja, das ist so bei mir so ein bisschen so ein Reizthema. Immer dann, wenn irgendwie gerade mal wieder was los ist. Aber erst ist es die Pandemie, dann ist es die Ukraine. Und oftmals weißt du dann halt einfach auch, dass streckenweise es einfach auch ganz viel Marketing ist und so das Preistreiberei. Schwierig für mich auszuhalten, wenn man dann auch so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, wie Preise dann gestaltet werden. Eigentlich ist in Hülle und Fülle da, wir haben eigentlich viel zu viel von allem. Aber wer irgendwann mal versucht hat, Holz zu kaufen heute für einen stumpfen Holzzaun und feststellt, dass die Holzpreise um das Dreifache gestiegen sind, einfach weil Krieg ist, das erschließt sich mir da nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig finde ich tatsächlich, dass wir jetzt schon mal ein bisschen besprochen haben, worauf es eigentlich ankommt im Urlaub oder was Plus und Minus sein kann für das Laufen im Urlaub. Minus, glaube ich, da haben wir sehr wenige Dinge aufgeschrieben bisher.
Auf der Plus-Seite. Mir fällt keins ein.
Doch, ich kenne eins. Es sind auch die Menschen, und zu denen habe ich streckenweise auch gehört, und ich kenne auch viele, bei denen ist das so, die laufsüchtig sind. Und
okay.
die dann tatsächlich einfach auch selbst in Gegenden, die sie gar nicht kennen, Vollgas geben und eigentlich den Urlaub ja überhaupt nicht genießen können, im Sinne von, sie sind nicht erholt, wenn sie zurückkommen, sondern sie sind genauso gestresst wie vorher auch, weil sie eisern an ihrem Plan festhalten, weil sie sich weiter steigern wollen, weil sie glauben, dass es eine gute Idee ist, in einem Gelände, das man nicht kennt, volle Wutz dadurch zu knallen und den Puls nach oben zu treiben. Das habe ich alles erlebt und das sind, oder auch zwanghaft, ne? Also Menschen, die dann einfach auch gar nicht ohne einen Tag laufen sein können und die sogar ein schlechtes Gewissen haben. Das soll es auch geben, wenn sie mal einen Tag nicht gelaufen sind. Das geht dann schon sehr stark oder da bist du dann angekommen in der Laufsucht. Das ist vielleicht auch mal ein Thema, das wir ruhig auch mal behandeln sollten. Ein absolutes Tabuthema übrigens. Da redet keiner drüber gerne. Ich habe gerade neulich jetzt vor 2-3 Tagen einen Post gesehen von einem Läufer, den du auch kennst, der auch journalistisch unterwegs ist und der geschrieben hat, ja, Corona ist vorbei und ich hatte kaum Symptome und deshalb bin ich auch am ersten Tag, nachdem ich symptomfrei war, auch schon wieder gleich 8 Kilometer gelaufen und die Zeiten sind kein Problem und am ersten Tag 8, am zweiten Tag 12, am dritten Tag 15 und am vierten Tag, dann war es wieder der Halbmarathon. Wo ich auch gedacht habe, ja, gut, alles klar.
Okay, ja, also jetzt muss ich mich auf die Suche begeben, wer das war. Das macht mich jetzt neugierig oder ich frage dich gleich, wenn wir offline sind. Mhm. Aber ja, du hast ja einen Punkt. Klar, die gibt es. Ich habe die Hoffnung, dass es noch nicht so viele sind.
Kann ich dir anderes erzählen, leider.
Okay, das auch ist vielleicht dann auch.
Profibereich übrigens.
Ist natürlich also, auch die, genau.
Es ist tatsächlich ein Thema und es ist auch ein Thema, das auch bewegend ist im wahrsten Sinne des Wortes. Mich hat es sehr bewegt in einer Recherche für eine Kolumne, die ich geschrieben habe, oder für eine ganze Reihe sogar. Ich glaube, das waren so 2, 3 am Stück. Oder das Thema Laufsucht, Thema Magersucht und Laufen.
Oh ja.
Ein Thema war, und das zieht sich leider eben nicht nur durch die Profi-Clusters durch, sondern es sind einfach auch Menschen wie du und ich, und zwar jede Menge davon. Auch die, die es ambitioniert sehen, übrigens auch Menschen, die glauben, dass sie unbedingt in die Nähe der Profis kommen müssen bei einem Marathon oder Halbmarathon. Davon gibt es immer mehr, und das hat einfach damit was zu tun, dass uns suggeriert wird. Und übrigens auch, leider, du weißt, ich bin überhaupt niemand, der gerne Medien basht, aber leider auch getrieben so ein bisschen auch von dem, was uns da so suggeriert wird und was für Heldengeschichten oftmals auch aufgeschrieben werden. Ja, das Nacheifern ist tatsächlich ein Problem, und das trifft eben nicht nur die Vollprofis, und das ist schlimm, weil wir damit dann einfach auch, wie soll ich sagen, nicht nur ein Problem haben, sondern das sind ja Leute, die auch Vorbilder sind in ihrer Community, in ihrer kleinen.
Das ist genau das Problem, der Vorbildcharakter, das wirkt natürlich groß in dem Moment und stark.
Ja.
Das kann man nicht von der Hand weisen. In meinem Fall kann ich jetzt mit absoluter Überzeugung sagen, ich habe zu diesem Trend sicher nicht beigetragen mit meinem Sie-läuft-Ansatz.
Nein, das ist, nee, klar, natürlich nicht. Ich meine jetzt auch, es ist auch immer läppisch zu sagen, die Medien. Ich meine, damit bist du ja jeden Tag konfrontiert.
Oh ja.
Aber ich glaube schon, dass wir eine Verantwortung haben, und das gilt auch für so einen Podcast letztendlich, weil wir sind letztendlich auch, finden ja auch in den Medien statt. Und ich glaube, die Verantwortung bedeutet einfach auch, unter anderem auf Themen aufmerksam zu machen. Und auch wenn es das Thema Laufen im Urlaub ist, zu sagen, Leute, entspannt euch auch mal. Also es ist auch wichtig, dass sich der Körper entspannt. Und es ist wichtig, dass ihr im Urlaub einfach auch mal, ja, die Laufschuhe ruhig, verrückt, aber es auch mal einen Tag irgendwie nicht benutzt. Und dass ihr einfach auch wirklich mal klarkommt. Auf der anderen Seite, wer sich gerne auch im Urlaub weiter auf einen Marathon vorbereiten möchte, soll das gerne tun, aber auch da ist Regeneration ein großes, großes Thema. Hat mir irgendwann mal die Wissenschaftsredakteurin des Stern erzählt. Ich weiß gar
da
nicht,
war
mal,
was.
Wie hieß sie noch?
Wie hieß die? Cassandra?
Ja, oh Gott. Cassandra Aft. Ja. Du, ich glaube, wir haben das war's. Okay. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, schon mal einige Menschen reingeholt in das Thema Laufen im Urlaub. Und vielleicht machen wir das wirklich mal, dass wir über Laufstrecken im Urlaub sprechen, die schönsten. Schreibt uns doch aber auch gerne mal einfach an sieläuft@stern.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Und schickt uns einfach mal ein paar Anregungen. Was Themen angeht, was ihr gerne wissen wollt. Oder aber auch schlicht und ergreifend eure schönsten Laufstrecken im Urlaub. Mich würde es total interessieren. Dich auch, oder?
Absolut. Ich freue mich über jede E-Mail, und die kommen ja reichlich und sehr wertschätzend auch.
Sehr, sehr gut. Alex, ich danke dir.
Danke dir auch.
Ich gucke mal, ob ich einen Infinity Pool finde. Es ist heiß.
Dann geh mal suchen. Lass die Badewanne überlaufen, dann passt's.
Tschüss.
Tschüss.
Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleiss.
Audio Now.